Und als der nächste Krieg begann, da sagten die Frauen Nein. Dichter geißeln den Krieg. Antikriegsgedichte aus der Zeit des Barock bis zur Gegenwart. Alles schon einmal da gewesen. Weinende Mütter, weinende Väter, weinende Brüder und Schwestern, weinende Ehefrauen, weinende Kinder, Krieg, trotz aller Proteste, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Krieg, die böse Fratze der Unmenschlichkeit. Der Krieg ist seit jeher literarisch behandelt worden, übrigens nicht immer als Antikriegsdichtung. Es gab auch Kriegsverherrlichung. Gegen den Krieg wenden sich Romane wie Johann Jakob Christoph von Grimmelshausen, Simplicissimus, oder Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues, oder Bertha von Suttner, Die Waffen nieder. Weniger bekannt, aber höchst lesenswert, sind Antikriegsgedichte. Wir tragen einige Beispiele vor.
Wir beginnen mit Erich Kästner. Er lebte von 1899 bis 1974. Seine Karriere beginnt in der Weimarer Republik. Er schreibt gesellschaftskritische und antimilitaristische Texte, Gedichte, Glossen, Romane. Er ist einem breiten Publikum bis heute mit seinen Romanen Emil und die Detektive oder Das doppelte Lottchen bekannt. Die Nazis haben seine Bücher verbrannt. Im folgenden Gedicht wird mit einem einfachen Gedankenexperiment die Rekrutierung von Soldaten auf den Kopf gestellt. Die Frauen sagen Nein und handeln entsprechend. Einfache Strophen, einfache Bilder, aber sehr eindrucksvoll. Kästner arbeitet mit 4 Versstrophen. So hat es auch Heinrich Heine gemacht, der als einer seiner Vorbilder gilt. Erich Kästner, Fantasie von übermorgen. Und als der nächste Krieg begann, da sagten die Frauen Nein und schlossen Bruder, Sohn und Mann fest in der Wohnung ein. Dann zogen sie in jedem Land wohl vor des Hauptmanns Haus und hielten Stöcke in der Hand und holten die Kerls heraus. Sie legten jeden übers Knie, der diesen Krieg befahl. Die Herren der Bank und Industrie, den Minister und General. Da brach so mancher Stock entzwei und manches Großmaul schwieg. In allen Ländern gab's Geschrei, doch nirgends gab es Krieg. Die Frauen gingen dann wieder nach Haus zu Bruder und Sohn und Mann und sagten ihnen, der Krieg sei aus. Die Männer starrten zum Fenster hinaus und sahen die Frauen nicht an.
Er lebte von 1907 bis 1972. Verfasser vieler Hörspiele, auch Kurzgeschichten und Gedichte stammen aus seiner Feder. Er war führendes Mitglied der Schriftstellervereinigung Gruppe 47. Seine Lyrik zeichnet sich durch die Beschreibung der Nachkriegsgesellschaft und ihrer ideellen Lehre aus. Er erreicht mit einfachen Worten eine große Assoziationsbreite. Hier ein Gedicht in freier Form. Eine Warnung und eine Aufforderung, wach zu bleiben, um den Anfängen zu wehren. Ein Text von bleibender Aktualität. Wacht auf! Wacht auf, denn eure Träume sind schlecht. Bleibt wach, weil das Entsetzliche näher kommt. Auch zu dir kommt es, der weit entfernt wohnt von den Städten, wo Blut vergossen wird. Auch zu dir und deinem Nachmittagsschlaf, worin du ungern gestört wirst. Wenn es heute nicht kommt, kommt es morgen, aber sei gewiss. O angenehmer Schlaf, auf dem Kissen mit roten Blumen, einem Weihnachtsgeschenk von Anita, woran sie 3 Wochen gestickt hat. O angenehmer Schlaf, wenn der Braten fett war und das Gemüse zart. Man denkt im Einschlummern an die Wochenschau von gestern Abend. Osterlämmer, erwachende Natur, Eröffnung der Spielbank in Baden-Baden. Cambridge Sieg gegen Oxford mit 2,5 Längen. Das genügt, das Gehirn zu beschäftigen. Oh, diese weichen Kissen, Daunen aus erster Wahl. Auf ihm vergisst man das Ärgerliche der Welt. Jene Nachricht zum Beispiel: Die wegen Abtreibung Angeklagte sagte zu ihrer Verteidigung, die Frau, Mutter von 7 Kindern, kam zu mir mit einem Säugling, für den sie keine Windeln hatte und der in Zeitungspapier gewickelt war. Nun, das sind Angelegenheiten des Gerichts, nicht unsere. Man kann dagegen nichts tun, wenn einer etwas härter liegt als der andere. Und was kommen mag, unsere Enkel mögen es ausrichten. Ach, du schläfst schon? Wache gut auf, mein Freund. Schon läuft der Strom in den Umzäunungen und die Posten sind aufgestellt. Nein, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftigt sind. Seid misstrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben, für euch erwerben zu müssen. Wacht darüber, dass eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird. Tut das Unnütze, singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet. Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt.
Kurt Tucholsky, 1890 bis 1935. Deutscher Journalist und Schriftsteller. Er gehörte zu den gefragtesten Journalisten der Weimarer Republik. Er verstand sich als Gesellschaftskritiker und Pazifist. Er war selbst Soldat im Ersten Weltkrieg. Die Nazis hassten ihn. Er lebte nach 1930 in Schweden. Seine Bücher wurden verbrannt. Sein wohl bekanntester Roman, Schloss Rheinsberg, Bilderbuch für Verliebte. Krieg dem Kriege. Hier eine Abrechnung mit dem Ersten Weltkrieg, wobei die Zielrichtung klar ist: nie wieder Krieg. Sie lagen 4 Jahre im Schützengraben. Zeit, große Zeit. Sie froren und waren verlaust und haben daheim eine Frau und 2 kleine Knaben. Weit, weit. Und keiner, der ihnen die Wahrheit sagt. Und keiner, der aufzubegehren wagt. Monat um Monat. Jahr um Jahr. Und wenn mal einer auf Urlaub war, sah er zu Haus die dicken Bäuche. Und es fraßen dort um sich wie eine Seuche der Tanz, die Gier, das Schiebergeschäft. Und die Horde altdeutscher Skribenten kläfft: Krieg, Krieg, großer Sieg, Sieg in Albanien und Sieg in Flandern. Und es starben die anderen, die anderen, die anderen. Sie sahen die Kameraden fallen. Das war das Schicksal bei fast allen. Verwundung, Qual wie ein Tier und Tod. Ein kleiner Fleck, schmutzig rot. Und man trug sie fort und scharrte sie ein. Wer wird wohl der Nächste sein? Und ein Schrei von Millionen stieg auf zu den Sternen. Werden die Menschen es niemals lernen? Gibt es ein Ding, um das es sich lohnt? Wer ist das, der da oben thront, von oben bis unten bespickt mit Orden und nur immer befiehlt: Morden, Morden? Blut und zermalmte Knochen und Dreck. Und dann hieß es plötzlich: Das Schiff sei leck, der Kapitän hat den Abschied genommen und ist etwas plötzlich von dannen geschwommen. Ratlos stehen die Feldgrauen da. Für wen das alles? Pro Patria? Brüder, Brüder, schließt die Reihen. Brüder, das darf nicht wieder sein. Geben Sie uns den Vernichtungsfrieden. Ist das gleiche Los beschieden unseren Söhnen und euren Enkeln? Sollen sie wieder blutrot besprenkeln, die Ackergräben, das grüne Gras? Brüder, pfeift den Burschen was! Es darf und soll so nicht weitergehen. Wir alle haben gesehen, wohin ein solcher Wahnsinn führt. Das Feuer brannte, das sie geschürt. Löscht es aus. Die Imperialisten, die da drüben bei jenen nisten, schenken uns wieder Nationalisten. Aber nach abermals 20 Jahren kommen neue Kanonen gefahren. Das wäre kein Friede, das wäre Wahn. Der alte Tanz auf dem alten Vulkan. Du sollst nicht töten, hat einer gesagt. Und die Menschheit hört's und die Menschheit klagt. Will das niemals anders werden? Krieg dem Kriege und Friede auf Erden.
Ein Kreuz im Schnee, das Grab eines Soldaten.
15. Dieser norddeutsche Dichter ist uns allen durch sein Abendlied bekannt. Der Mond ist aufgegangen. Als frommer Christ hat er volksliedhafte Texte geschrieben, die sich mit dem Alltag beschäftigen. Dass er eines der intensivsten, fast schon expressionistisch zu nennendes Antikriegsgedicht geschrieben hat, ist den wenigsten bekannt. Doch muss man sich darüber nicht wundern. Er war Zeuge einer langen Kette von Kriegen. Die Kriege zwischen Österreich und Preußen und die napoleonischen Kriege hat er alle mitbekommen. Hier das Gedicht »Es ist Krieg«. Starke, sich steigernde Bilder und die naive, aber umso eindrucksvollere Wehklage »Ich begehre nicht, schuld daran zu sein«. Es ist Krieg, o Gottes Engel wäre, und rede du da rein. Es ist leider Krieg, und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Was sollte ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen und blutig, bleich und blass die Geister der Erschlagenen zu mir kämen und vor mir weinten, was? Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten, verstümmelt und halb tot, im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten in ihrer Todesnot? Wenn tausend, tausend Väter, Mütter, Bräute so glücklich vor dem Krieg, nun alle Elend, alle arme Leute, wie klagten über mich? Wenn Hunger, böse Seuch und ihre Nöten Freund, Freund und Feind ins Grab versammelten und mir zur Ehre krähten von einer Leiche herab? Was hilft mir Kron und Land und Gold und Ehre? Die könnten mich nicht freuen. Es ist leider Krieg und ich begehre, nicht schuld daran zu sein.
Jacques Prévert. Er lebte von 1900 bis 1977. Französischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Lyriker, Chansonsänger. Sein Stil? Poetischer Realismus. Seine Gedichte wurden von Juliette Gréco und Yves Montand zu Chansons verarbeitet. Zum Beispiel Les Feuilles Mortes, die toten Blätter.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis.
Prévert war strenger Pazifist. Hier zwei Nachdichtungen. Zuerst Gespräche über Frieden. Aus Parol, 1946. Hier geht es um die Verbindung von Krieg und Wirtschaft. Ein ewig aktueller Text. Hier werden die faulen Zähne des Redners mit der Heuchelei seiner hohlen Friedensphrasen assoziiert, durch die der wahre Nerv des Krieges, die heikle Frage des Geldes, bloßgelegt wird. Das Gedicht spielt damit zugleich auf einen anderen Aspekt an, den Prévert beim Umgang mit der Thematik des Krieges beklagt, nämlich die verharmlosenden, euphemistischen Begriffe, mit denen über kriegerische Handlungen geredet wird. Aus Parol 1946. staatstragende Schwüre, die Statuen der Worte, der Frieden, die Freiheit, la Fraternité. Doch plötzlich ein Stutzen, ein Stolpern, ein Sturz in den Abgrund einer hohlen Phrase, in den Abgrund eines staunenden Verstehens. Der Mund, weit geöffnet, zeigt die kariöse Wahrheit hinter dem blütenweißen Lächeln, die Fäulnis der polierten Phrasen, der Frieden, die Freiheit, la Fraternité, zerfressen von der Karies des Krieges, dem Kapital. Im Gedicht Brest wird auf den Kampf um Brest im Zweiten Weltkrieg verwiesen. Brest, nach Barbara aus Parol, 1946. Der Regen, eine Frau, die singt, und hinter Schleiern Brest zerfließend, Lippen schweigend sich umschließend, Floß, das sich durch Wolken schwingt. Der Regen, ein Gewehr, das spuckt, und Brest, ein bleigetränktes Bluten, Donner, Schrein, zerrissene Fluten, Treibgut, das im Hagel zuckt. Im Regen singend tote Stimmen, murmelnd ein ergrautes Sinnen, Träume, die zu Stahl gerinnen. Gewölk aus Hunden, die sich krümmen, Brest, ein Meer aus Friedhofsmauern, starrend ein verlassenes Trauern.
Georg Heim, 1887 bis 1912. Deutscher Dichter, früher Expressionist. Ob Prosa oder Gedichte, Heim war ein begnadeter Dichter. Trotz seines kurzen Lebens nimmt er eine bedeutende Stellung in der deutschen Literaturgeschichte ein. Er zeichnet wortgewaltige, kühne Visionen. Der folgende Text, Der Krieg, zeigt ungewöhnliche Bilder. Gelbe Fledermäuse zackig in das Laub gekrallt, die teuflische Fratze des Krieges in jeder Ecke und jedem Winkel des Lebens deutlich machen. Krieg. Aufgestanden ist er, welcher lange schlief. Aufgestanden unten aus Gewölben tief. In der Dämmerung steht er, groß und unerkannt, und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand. In den Abendlärm der Städte fällt es weit, Frost und Schatten einer fremden Dunkelheit. Und der Märkte runder Wirbel stockt zu Eis, es wird still, sie sehen sich um und keiner weiß. In den Gassen fasst es ihre Schulter leicht, eine Frage, keine Antwort, ein Gesicht erbleicht. In der Ferne wimmert ein Geläute dünn und die Bärte zittern um ihr spitzes Kinn. Auf den Bergen hebt er schon zu tanzen an und er schreit, ihr Krieger, alle auf und an. Und es schallet, wenn das schwarze Haupt erschwenkt, drum von tausend Schädeln laute Kette hängt. Einem Turm gleich tritt er aus, die letzte Glut, wo der Tag flieht, sind die Ströme schon voll Blut? Zahllos sind die Leichen schon im Schilf gestreckt, von des Todes starken Vögeln weiß bedeckt. Über runder Mauern blauem Flammenschwall steht er, über schwarzer Gassen Waffenschall, über Toren, wo die Wächter liegen quer, über Brücken, die von Bergen toter schwer. In die Nacht jagt er das Feuer quer, fällt ein, einen roten Hund mit wilder Mäulerschrein. Aus dem Dunkel springt der Nächte schwarze Welt, von Vulkanen furchtbar ist ihr Rand erhellt. Und mit tausend roten Zipfelmützen weit sind die finsteren Ebenen flackernd überstreut, und was unten auf den Straßen wimmelt hin und her, fegt er in die Feuerhaufen, dass die Flamme brenne mehr. Und die Flammen fräßen brennend Wald um Wald, gelbe Fledermäuse zackig in das Laub gekrallt. Seine Stange haut er wie ein Köhlerknecht in die Bäume, dass das Feuer brause recht. Eine große Stadt versank in gelbem Rauch, warf sich lautlos in des Abgrunds Bauch, aber riesig über glühenden Trümmern steht, der in wilde Himmel dreimal seine Fackel dreht. Über sturmzerfetzter Wolken Widerschein, in des toten Dunkels kalten Wüstenein, dass er mit dem Brande weit die Nacht verdorch. Pech und Feuer träufet unten auf Gomorrh.
Stadt vom Krieg verwüstet und zerstört.
1898 bis 1956. Deutscher Dichter, Alleskönner. Schreibt Dramen, Gedichte, Erzählungen. Besonders bekannt wegen seiner Dramen, die weltweit aufgeführt werden. Entwickelt das epische Theater. Auch heute noch aktuell und fortlaufend neu inszeniert. Mutter Courage und ihre Kinder oder die Drei-Groschen-Oper. Das Gedicht bezieht sich auf den Zweiten Weltkrieg. Die deutschen Soldaten auf dem Vormarsch. Per Feldpost wird der Frau in der Heimat ein Geschenk geschickt. Sieh nur, liebe Frau, das ist alles nicht so schlimm. Ich denke an dich und kann dir sogar ein kleines Geschenk schicken. Aber nur bis zum bitteren Ende. Und was bekam das Soldatenweib aus der alten Hauptstadt Prag? Aus Prag bekam sie die Stöckelschuh, einen Gruß und dazu die Stöckelschuh. Das bekam sie aus der Stadt Prag. Und was bekam das Soldatenweib aus Oslo über dem Sund? Aus Oslo bekam sie das Kräglein aus Pelz. Hoffentlich gefällt's, das Kräglein aus Pelz. Das bekam sie aus Oslo am Sund. Und was bekam das Soldatenweib aus dem reichen Amsterdam? Aus Amsterdam bekam sie den Hut, und er steht ihr gut, der holländische Hut. Den bekam sie aus Amsterdam. Und was bekam das Soldatenweib aus Brüssel im belgischen Land? Aus Brüssel bekam sie die seltenen Spitzen. Ach, das zu besitzen, die belgischen Spitzen, die bekam sie aus belgischem Land. Und was bekam das Soldatenweib aus der Lichterstadt Paris? Aus Paris bekam sie das seidene Kleid. Zu der Nachbarin Neid das seidene Kleid. Das bekam sie aus Paris. Und was bekam das Soldatenweib aus dem südlichen Bukarest? Aus Bukarest bekam sie das Hemd. So bunt und so fremd, das rumänische Hemd. Das bekam sie aus Bukarest. Und was bekam das Soldatenweib aus dem weiten Russenland? Aus Russenland bekam sie den Witwenschleier. Zu der Totenfeier den Witwenschleier. Das bekam sie aus Russenland.
Karl Kraus. Er lebte von 1874 bis 1936. Österreichischer Schriftsteller, Publizist, Literaturkritiker, Lyriker, Dramatiker, streitbarer Geist. Seine Kritik beeinflusste die deutschsprachige Literatur. Wofür oder für wen stirbt ein Soldat? Mit Kaiser ist allgemein die Obrigkeit gemeint. Nein, Soldaten sterben nicht für Volk und Vaterland. Das ist eine bittere Lüge. Die schönen Kriegerdenkmäler, auf denen steht für Volk und Vaterland, bedienen sich einer Lüge. Der sterbende Soldat in diesem Gedicht deckt diese Lüge auf und schreit seinem Hauptmann die Wahrheit ins Gesicht. Ich sterbe doch für den Kaiser nicht. Der sterbende Soldat. Hauptmann, hol her das Standgericht. Ich sterb für keinen Kaiser nicht. Hauptmann, du bist des Kaisers Wicht. Bin tot ich, salutier ich nicht. Wenn ich bei meinem Herrn wohn, ist unter mir des Kaisers Thron. Und hab für sein Geheiß nur Hohn. Wo ist mein Dorf? Dort spielt mein Sohn. Wenn ich in meinem Herrn entschlief, kommt an mein letzter Feldpostbrief. Es rief, es rief, es rief, es rief. Oh, wie ist meine Liebe tief. Hauptmann, du bist nicht bei Verstand, dass du mich hast hierher gesandt. Im Feuer ist mein Herz verbrannt. Ich sterbe für kein Vaterland. Ihr zwingt mich nicht, ihr zwingt mich nicht. Seht, wie der Tod die Fessel bricht. So stellt den Tod vors Standgericht. Ich sterb doch für den Kaiser nicht.
...1890 bis 1945, war ein österreichischer Schriftsteller. Er ging aufgrund der nationalsozialistischen Herrschaft ins Exil und wurde 1941 US-amerikanischer Staatsbürger. Er war ein Wortführer des lyrischen Expressionismus. In den 1920er und 1930er Jahren waren seine Bücher Bestseller. Seine Popularität beruht vor allem auf seinen erzählenden Werken und Theaterstücken, über die aber Werfel selbst seine Lyrik setzte. Im folgenden Gedicht heißt es: Dummheit ergibt sich der Gewalt und die Bestie darf hassen. So ist der Krieg. Hier kann fast jeder Vers den aktuellen Krieg in der Ukraine beschreiben. Das Haus des Geistes zerschossen, die Streber, die Entourage Putins krächzen, die Ordensbrüste während der Paraden auf dem Roten Platz, die Lüge, die das Blut der Gefallenen überstinkt, wie Werfel sagt. Der Dichter spricht: Erhabene Zeit, des Geistes Haus zerschossen, mit spitzem Jammer in die Lüfte sticht, doch aus den Rinnen, Ritzen, Kellern, Gossen, befreit und jauchzend, das Geziefer bricht. Das Einzige, wofür wir einig lebten, des Brudertums in uns das tiefe Fest, wenn wir vor tausend Himmeln niederbebten, ist nun der Raub für eine Rattenpest. Die Tröpfe lallen und die Streber krächzen und nennen Mannheit ihren alten Kot, dass nur die fetten Weiber ihnen lechzen, wölbt sich die Ordensbrust ins Morgenrot. Die Dummheit hat sich der Gewalt geliehen, die Bestie darf hassen, und sie singt. Ach, der Geruch der Lüge ist gediehen, dass er den Duft des Blutes überstinkt. Das alte Lied, die Unschuld muß verbluten, indes die Frechheit einen Sinn erschwitzt, und eh nicht die Gerichtsposaunen tuten, ist nur Verzweiflung, was der Mensch besitzt.
How many roads must a man walk down
before... Hans-Peter Kraus, geboren 1965, veröffentlicht Gedichte auf der Website Das poetische Stacheltier. Millionen sind im Ersten Weltkrieg gefallen. Was ist mit den Kriegerwitwen? Frauen, die auch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. 64 Jahre. Sie hatten jung geheiratet, wie es damals üblich war. Ihre Tochter wurde gerade 2 Jahre alt, als er in den Krieg zog, 1914. Er schrieb nur einen einzigen kurzen Brief. Er war ein Mann des Werkzeugs, nicht der Feder. Es gehe ihm gut, schrieb er. Sie solle sich keine Sorgen machen. Weihnachten sei er wieder zu Haus und ein Kuss für die Kleine. Ein Tag später kam die Nachricht. Gefallen für. Sie hat ihn um 64 Jahre überlebt. Dass die Frau den Mann überlebt, ist eigentlich der Normalfall. Männer haben eine geringere Lebenserwartung. Oft sind sie bei der Heirat etwas älter als die Frau. Aber 64 Jahre allein durch die ganze furchtbare Zeit? Weltkrieg, Weimar, Nazis, Weltkrieg. Keine Frau sollte 64 Jahre ohne ihren Mann bleiben müssen. Diese Verbrecher. Zum Schluss noch ein Gedicht von Hans-Peter Kraus. In diesem Gedicht wird auf die Schlussszene des Romans Im Westen nichts Neues angespielt. Wenige Sekunden normaler Emotion. Die Freude über den Schmetterling. Ein Schuss, das Ende. Nichts Neues. Der Soldat tastet behutsam nach dem Schmetterling. Für einen Moment steht er nicht mehr im Graben. Er ist zu Hause. Blumenwiese, Bienen, Hummeln, Sonne, Himmel. Und Marion mit ihren Grübchen und den blitzenden Augen. Der Scharfschütze registriert befriedigt, wie der Soldat in den Graben zurückfällt. Einer mehr, einer weniger.
Ich denke, ich schreibe euch besser schon bei Zeiten.
Und als der nächste Krieg begann, da sagten die Frauen nein. Dichter geißeln den Krieg. Antikriegsgedichte aus der Zeit des Barock bis zur Gegenwart. Eine Sendung des Freien Radios Neumünster. Gedichtauswahl und einleitende Texte Jochen Korte. Es sprachen Sabine Scheuermann, Manfred Scheuermann, Jochen Korte. Musikalische Umrahmung Sabine und Manfred Scheuermann. Technische Betreuung Manfred Scheuermann.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.